Herzlich willkommen bei DigiDigiTech, der Digital-Podcast von und mit Jörg Schieb.
So, liebe Freunde, guter Podcast. Schön, dass ihr wieder hier seid. Hier ist Ausgabe 2 von DigiDigiTech, meinem persönlichen Podcast, in dem ich mich beschäftigen möchte, jede Woche einmal mindestens mit aktuellen Digitalthemen. Und auch diese Woche ist wieder durchaus einiges los gewesen. Erstmal vielen Dank dafür, dass ihr euch die erste Folge schon mal so intensiv angehört habt und auch für das schöne Feedback. Das freut mich sehr. Es scheint gut anzukommen. Es scheint euch zu gefallen. Und das ist natürlich eine gute Grundlage, um weiterzumachen, das ist ja klar. Diese Woche habe ich 4 Themen, die ich mit euch ganz kurz besprechen möchte. Einmal Elon Musk sperrt Journalisten-Accounts auf Twitter. Das ist zumindest, auch wenn ihr nicht bei Twitter seid, ein Hingucker und Hinhörer. Denn es hat ja nun auch einen medialen Effekt, wenn jemand eine Plattform kontrolliert, wie Elon Musk das jetzt tut. Und darüber müssen wir kurz sprechen. Dann zweitens der Datenschutzbeauftragte der öffentlich-rechtlichen Sender. Ja, es gibt jetzt einen Datenschutzbeauftragten für einige öffentlich-rechtliche Sender, der sagt, die Sendeanstalten sollten besser aus Social Media rausgehen. Das finde ich einen interessanten Ansatz. Dann Thema 3. Wie viel CO2, glaubt ihr, wird man ausstoßen, wenn man eine E-Mail verschickt oder empfängt? So im Durchschnitt. Wie viel CO2 wird durch eine E-Mail erzeugt? Machen wir es mal ganz kurz. Darauf haben wir nämlich eine Antwort heute in dieser Ausgabe und warum das so erstaunlich viel ist. Und dann noch ein 4. Service-Thema, ein Hack-Thema. Ihr wisst, das mache ich auch immer. Eine Sache, die euch auch weiterbringt. Da geht es um die Frage, WLAN-Router oder Router nachts ein- oder ausgeschaltet lassen. Das habe ich mal auf Twitter und auf TikTok rausgehauen und eine Menge Feedback bekommen. Das scheint viele zu bewegen, deswegen auch hier im Podcast. Und jetzt geht's los. Fangen wir mit dem ersten Thema an, und zwar ist das Twitter, der Nachrichten- oder ja, der Kurznachrichtendienst, der mittlerweile Elon Musk gehört, der reichste Mensch der Welt. Der auch Tesla gegründet hat oder den Zahldienst PayPal und ohne jede Frage ein kreativer Kopf ist, aber anscheinend auch jemand, mit dem man nur schwer einkalkulieren kann. Also auf Twitter ist er jedenfalls bei Twitter ist er jedenfalls mit der Axt durch das Unternehmen gegangen. Die Hälfte der Belegschaft gekündigt und jede Menge Regeln aufgestellt, wieder abgebaut und niemand weiß, was da in Zukunft passieren wird. Und das verunsichert viele Menschen. Aber das ist ein anderes Thema. Eine Top-Nachricht im Augenblick ist, dass Elon Musk selbst die Suspendierung verschiedener Konten, also Accounts von einigen amerikanischen Journalisten bekannt gegeben hat. 6 sind es an der Zahl. Zum Beispiel Ryan Mark von der New York Times, aber auch jemand von der Washington Post, Drew Howell nämlich. Und dann von CNN, Mashable und auch einige freie Journalisten. Menschen, die sich kritisch mit Twitter und mit Elon Musk auseinandergesetzt haben und deren Konten wurden jetzt gesperrt. Das hat Elon Musk auf Twitter bekannt gegeben. Er hat sogar auch eine Umfrage gestartet, was die Menschen denn wollen, wie schnell die Konten wieder freigeschaltet werden sollen. Und dann hat er diese Umfrage sogar wiederholt. Er hat begründet diese Sperrung nicht damit, dass sie ihn kritisiert hätten, das wäre fein, sondern damit, dass sie Doxing betrieben haben. Doxing, das ist, wenn persönliche Informationen öffentlich gemacht werden, die auf unlautere Art und Weise sich beschafft wurden. In dem Zusammenhang muss man wissen, dass es einen Bot gibt, der die Flugbewegungen von dem Privatjet von Elon Musk trackt und so immer den aktuellen Aufenthaltsort von Elon Musk mitteilt. Und dieses Konto ist auch schon lange gesperrt, aber auch Journalisten, die darauf hingewiesen haben und das auf diese Art und Weise verstärkt haben, die sind betroffen, die sind jetzt gesperrt und blockiert worden. Nicht für immer, die werden mit Sicherheit wieder irgendwann freigeschaltet. Und das kann uns jetzt erstmal vielleicht hier erstmal, dass wir sagen, ist uns doch egal, ob jetzt jemand aus der New York Times gerade nicht twittern kann. Aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass tatsächlich die schlimmsten Befürchtungen, dass die wahr geworden sind, dass wenn ein Mensch alleine so eine Plattform beherrscht, die mir auch gehört, dass das erhebliche Einflüsse hat auf die Meinungsfreiheit und viele andere Dinge mehr. Weil eine Sache darf man nicht vergessen. Twitter ist eine wichtige Plattform, auch wenn es nicht so viele Menschen benutzen. Es benutzen vor allem aber Menschen, die Multiplikatoren sind. Politiker, Medienschaffende, Menschen in Agenturen und so weiter. Und da einzugreifen in den Mechanismus, das ist eine besondere Form von öffentlicher Debatte und Plattform. Das hat selbstverständlich Einfluss auf die Art und Weise, wie öffentliche Debatte stattfinden kann. Und soll das eine Person alleine dürfen können? Ich denke nein. Ich denke nein, dass das so sein darf. Das gilt genauso für Mark Zuckerberg bei Facebook, aber da gibt es immerhin noch einen Konzern und andere Ebenen. Da müssen wir uns als Gesellschaft sehr viel stärker meiner Ansicht nach Gedanken machen, wie wir so etwas regulieren wollen, was wir da verlangen wollen und auch einfordern wollen von Plattformen, aber in einer gewissen Größe natürlich erst, wenn sie öffentlich sind. Denn öffentliche Plattformen gehen uns einfach etwas an. Da kann man nicht sagen, naja, das ist eine Privatveranstaltung. Vor allem bei einer Plattform dieser Größenordnung mit so vielen Nutzerinnen und Nutzern und mit dieser medialen Bedeutung. Also, Elon Musk hat die Konten von mehreren Journalisten blockiert. Das kann man vielleicht noch unter Narzissmus abhaken, dass er das gemacht hat, aber es ist nicht in Ordnung, finde ich. Allerdings hat er auch einen Punkt gemacht. Er hat gesagt, das habe ich nicht jetzt vollzogen, diese Sperrung, weil die Journalisten mich kritisiert haben. Er hat einen anderen Grund eben genannt, dieses Doxing, dieses Veröffentlichen von privaten, persönlichen Informationen, die seine und die Sicherheit der Familie durchaus gefährden können. Er hat das zwar nicht konkret belegt, in welchem Zusammenhang er das meint, weil es gibt dieses Konto, dieses automatische Konto von den Flugbewegungen. Die Journalisten haben jetzt aber keine persönlichen Dokumente oder so weiter von ihm gedoxt, veröffentlicht. Wie er das also konkret begründet und meint, das hat er dann wieder nicht gesagt. Aber Doxing zu thematisieren, finde ich prinzipiell in Ordnung. Was auch nicht in Ordnung ist, dass die Betroffenen einfach merken, mein Konto ist blockiert. Es gibt keine Informationen, keine Nachfragen, keine Moderation, nichts. Das passiert einfach. Und das zeigt, wo wir bei Twitter stehen. Ein Mann alleine scheint da die Zügel in der Hand zu halten und zu entscheiden, was da passiert und was da nicht passiert, wer etwas sagen darf und wie lange und ob es eine Sperrung gibt und wie lange. Alles ohne Transparenz, ohne Regeln, einfach so von einer Person entschieden. Wie findet ihr das? Das würde mich interessieren. Kommentiert das gerne bei Podigy, bei meinem Podcast könnt ihr das kommentieren und so auch Kontakt aufnehmen. Und ich werde in Zukunft auch gerne Kommentare oder Fragen hier im Podcast aufgreifen. Ja, wir wissen es alle, Social-Media-Plattformen wie Instagram, YouTube, natürlich auch Facebook, TikTok, und all die anderen, das sind Magneten, die vor allem junge Menschen ansprechen, aber längst nicht nur. Und wir wissen auch, wie das Geschäftsmodell ist. Erregungsökonomie, das heißt, das, was aufregt, das wird besonders gern geklickt und mehr Leuten gezeigt, weil es eben mehr Aufenthaltszeit bedeutet und mehr Werbezeit dann auch bedeutet. Unsere Daten werden erfasst, ausgewertet, gespeichert und auch letztlich dann indirekt natürlich nur verkauft in Form von Werbung. Das ist alles nichts Neues. Ein interessanter und wichtiger Punkt ist aber, dass die öffentlich-rechtlichen Sender, also Radio, Fernsehen insbesondere, dass die auch diese Social-Media-Plattformen nutzen, um ihre Inhalte auszuspielen, ne, um für ihre Angebote zu werben, um die Menschen abzuholen. Das müssen sie auch, denn da, wo die Menschen sind, da muss man natürlich vertreten sein. Es gibt jetzt aber schon seit einer ganzen Weile einen Rundfunkdatenschutzbeauftragten, und zwar für den Bayerischen Rundfunk, für den WDR, den Saarländischen Rundfunk, Deutschlandradio und ZDF. Der Mann heißt Reinhard Binder und der hat jetzt ein Papier vorgelegt, einen Abschlussbericht, und er hat sich genau angeguckt unter Datenschutzaspekten, wie ist es eigentlich, öffentlich-rechtliche Sender und Social-Media-Plattformen, geht das überhaupt zusammen, passt das zusammen? Und Binder fordert in diesem Papier tatsächlich nicht weniger als im Prinzip den Rückzug der öffentlich-rechtlichen Sender aus den Social-Media-Plattformen mit der Begründung, durch die Präsenz ihrer zielgruppenspezifisch attraktiven Angebote würden die Menschen eben in diese rein kommerziellen Angebote geschickt. Und da es praktisch unmöglich ist, einen vollständigen Datenschutz und Privatsphäre zu garantieren in Social-Media-Plattformen, wäre das zumindest problematisch. Dem ist nichts wirklich entgegenzusetzen. Das stimmt, das ist problematisch, wenn man kommerzielle Angebote, über die man keine Kontrolle hat und die auch der Gesetzgeber nicht ausreichend reguliert, wenn man da Menschen hinschickt, dann hat man natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Und der neue Rundfunkdatenschutzbeauftragte, ich muss das Wort erst lernen, der stößt sich daran und bringt einen Denkanstoß, möchte ich mal sagen. Er fordert im Grunde genommen, müsste man raus, weil man das nicht verantworten kann, oder zumindest müsste man über Alternativen nachdenken. Es gibt verschiedene mögliche Alternativen, zum Beispiel ein öffentlich-rechtliches Kommunikationsnetzwerk aufzubauen, das als attraktive Alternative für alle, die sich sagen, naja, ich möchte die Inhalte nutzen, aber eben nicht in diesen Social-Media-Plattformen, weil ich mich da nicht wohlfühle aus den unterschiedlichsten Gründen, dass man es zumindest da anbietet. Da ist wiederum das Stichwort Fediverse. Damit sind die nicht kommerziellen, nicht zentralisierten und zentralen Angebote gemeint, die es jetzt durchaus schon gibt, zum Beispiel Mastodon als Alternative zu Twitter oder Pixelfed als Fotoplattform, also im Grunde genommen eine Alternative zu Instagram, oder PeerTube, eine Alternative auch zu Instagram, TikTok und Co. Die sind natürlich längst nicht so populär und längst nicht so opulent gemacht und vielleicht durchgestylt wie die populären Social-Media-Plattformen, aber es gibt sie, sie sind dezentral, es werden keinerlei Daten erhoben und sie sind nicht kommerziell. Die Forderung ist also hier, die Inhalte auch dort zumindest parallel anzubieten, damit Menschen die Wahl haben. Und das Argument finde ich nachvollziehbar. Binder plädiert allerdings nachdrücklich dafür, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu einem solchen Schritt entschließt und auch eine eigene Infrastruktur eben in Form einer eigenständigen Instanz für seine Angebote betreibt. Das heißt also eben in diesem Fediverse präsent zu sein und oder eigene Strukturen aufzubauen. Die werden natürlich nicht gleich super populär sein, aber es ist wichtig, richtig, solche alternativen Angebote zu entwickeln, um dort dann ohne diesen Druck, dass man seine Daten abliefert, diese Inhalte nutzen zu können. Dass die Angebote von Funk zum Beispiel, der Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF, insbesondere für jüngere Nutzerinnen und Nutzer auf YouTube, aber auch auf Social-Media-Plattformen, die gibt es teilweise ausschließlich und exklusiv auf diesen Plattformen. Und da ist das Problem, ne? Die Mediatheken könnten ja auch ausgebaut werden. Darüber wird ja auch schon gesprochen. Die Mediatheken könnten zusammengelegt werden. Da könnte noch mehr reingepackt werden und so weiter. Also auch da sind Entwicklungsmöglichkeiten vorhanden. Aber ich möchte noch einen Aspekt in den Ring werfen. Und darüber wird meiner Ansicht nach viel zu wenig nachgedacht. Warum ist es eigentlich so, dass wir es zulassen, dass diese großen Plattformen, und das sind immer wieder dieselben, Facebook, Instagram, gehört ja auch zu Facebook, Twitter, YouTube und TikTok, dass die überhaupt diese großen Datensammlungen anfertigen dürfen, dass sie Daten von uns sammeln dürfen, dass sie auswerten dürfen, dass sie Profile anfertigen dürfen über uns, sogar psychologische Profile. Warum ist das überhaupt erlaubt? Bloß weil wir irgendwelche Haken an irgendwelche allgemeinen Nutzungsbedingungen machen. Der Gesetzgeber könnte doch sagen, es ist strikt verboten, Profile anzufertigen. Es ist strikt verboten, persönliche Daten zu sammeln. Ende der Durchsage. So, das könnte man machen. Klar, man muss Ausnahmen machen für, sagen wir mal, medizinische Zwecke, für sinnvolle Zwecke, für kleine Unternehmen. Das wäre eine komplette Umkehr der Situation, die wir jetzt haben. Dann bräuchte man auch keine Datenschutzgrundverordnung und Cookie-Banner, und die Menschen, die Webseiten betreiben, müssen Sorge haben, dass sie abgemahnt werden, weil sie irgendwelche Link-Buttons gesetzt haben und möglicherweise Daten zu Google oder Facebook oder Instagram übertragen. Und die zahlen dann die Abmahngebühren. Aber die Probleme liegen eigentlich bei den großen Diensten. Und die wehren sich mit aller Macht dagegen, reguliert zu werden, überhaupt irgendwelche formalen Dokumente zugestellt zu bekommen, etc. Ja, was ist das für eine Welt, in der die Kleinen, die Mittleren, dass die Zeche zahlen müssen? Einfach mal umdrehen, ja, komplett umdrehen, das System und sagen, Datensammeln verboten. Einfach mal setzen lassen. Ich weiß, das ist ein ganz neuer Ansatz, den man so noch nicht zumindest gehört hat. Aber bitte keine Denkverbote. Wenn wir sehen, es ist nicht anders in den Griff zu kriegen, wäre das ja mal eine Möglichkeit. Das werfe ich jetzt einfach mal so in den Debattenring. So, und jetzt kommen wir mal zum Themenbereich Service. Wusstet ihr eigentlich schon, dass wenn ihr eine E-Mail verschickt oder empfangt oder es überhaupt eine E-Mail, dass die auch einen CO2-Ausstoß produziert? Natürlich statistisch, nicht jede E-Mail individuell oder ganz konkret, aber ja, doch statistisch, jede E-Mail hat einen CO2-Ausstoß und der liegt im statistischen Mittel bei ungefähr 10 Gramm. 10 Gramm CO2-Äquivalent, das ist so viel wie eine Plastiktüte, wusste ich auch vorher nicht. Es geht jetzt ja nicht um E-Mail-Scham oder Klick-Scham, es geht einfach mal darum, dass man es weiß. Warum ist dieser Ausstoß so hoch? Das liegt daran, dass der technische Aufwand, um E-Mails zu verschicken und zu empfangen, ziemlich hoch ist. Die ganzen Rechenzentren weltweit, Daten müssen im Schnitt 15.000 Kilometer oder eine E-Mail muss im Schnitt 15.000 Kilometer zurücklegen, um vom Sender zum Empfänger zu kommen. Das ist fast einmal um die halbe Welt. 15.000 Kilometer. Und da ist natürlich eine Menge Aufwand notwendig. E-Mails nur mit einer Zeile brauchen weniger als 10 Gramm oder generieren weniger als 10 Gramm. Wenn man auch eine fette Videodatei oder ein Bild dranhängt, ist es mehr. Aber im statistischen Mittel sind es 10 Gramm pro E-Mail. Wow. Das mal nur so zum Nachdenken. Und wenn man E-Mails auch noch lange Zeit im Cloud-Speicher speichert, also im Posteingang, dann sorgt das auch noch dauerhaft für einen CO2-Ausstoß. Das ist mal nur eine kleine Information, so ganz nebenbei zum Stichwort Digitalisierung und Klimaeffekt. Da werden wir hier an dieser Stelle noch ein bisschen mehr drüber sprechen. 10 Gramm CO2-Ausstoß pro E-Mail im statistischen Mittel. Das ist quasi die Zahl der Woche. Als letzter Punkt noch einen Hack, wenn man so möchte. Einen Kniff, einen Alltagstrick, einen Tipp für den Alltag, für den digitalen Alltag. Wir alle haben einen Router zu Hause, oder? Also ein Gerät, das uns mit dem Internet verbindet. Ob jetzt per DSL oder per Kabel oder per Glasfaser, wenn ihr Glück habt, ist am Ende egal. Wir brauchen ein Gerät, das uns mit verbindet mit dem großen Netzwerk. Und da hängen dann WLAN-Geräte dran, Netzwerkgeräte dran, vielleicht LAN-Kabel dran, je nachdem, wie das bei euch eingerichtet ist. Die Frage ist nun, und diesen Tipp hört und liest man häufig, nachts WLAN-Router ausschalten, ja oder nein? Das Argument ist nämlich, man könnte ja Strom sparen. Wenn man nachts sowieso nichts macht, dann kann man den Router doch einfach abschalten, um Strom sparen. So, da habe ich mal genauer hingeguckt, ob das A sinnvoll ist und B, welche Konsequenzen das hat. Das ist vielleicht wichtig für euch zu wissen, denn ich habe ein TikTok-Video dazu gemacht und da gab es ziemlich viel Radau und ziemlich viele Kommentare und das war sehr, sehr interessant. Gucken wir erstmal, was verbraucht so ein Router eigentlich an Strom? So im Schnitt sind es 10, 11, 12 Watt. Also gar nicht mal so viel. Die Geräte sind also relativ genügsam, aber die Router sind das ganze Jahr über an. Also 11 Watt mal 24 Stunden mal 365 Tage kommt mal so ganz grob auf 95 Kilowattstunden im Jahr. Und das bei einem aktuellen Preis von 40 Cent pro Kilowattstunde, da kommt man ungefähr auf 35, maximal 40 Euro Stromkosten im Jahr. Darüber reden wir. Das sind die Stromkosten, die mit einem Router verbunden sind. Wenn ich den Router 8 Stunden am Tag ausschalte, sagen wir mal um 23 Uhr, weil ich da ins Bett gehe und die Familie auch, und um 7 Uhr geht der wieder an Ob das jetzt manuell geschieht mit einem Schalter an einer Steckleiste oder durch eine Zeitschaltuhr, ist jetzt fast schon nebensächlich. Also wenn ich den 8 Stunden am Tag abschalte, spare ich also grob ein Drittel. Ein Drittel von 35 Euro sind ungefähr 12 Euro, von 40 Euro 13 Euro. Wir reden also 12, 13, maximal 14 Euro Strompreis, den wir sparen könnten im Jahr. Fair enough. Kann man sparen, wenn man den Router abschaltet, wenn man ihn nicht benötigt. Und ein bisschen Klimaschaden und ein bisschen Klimaschonen tut man natürlich auch noch. Aber was zahlt man für einen Preis dafür? Was sind die Konsequenzen? Das ist, glaube ich, vielen nicht klar und deswegen gehe ich jetzt hier darauf ein. Es gibt 3 Punkte, die meiner Ansicht nach ziemlich wichtig sind. Punkt 1, wer nachts den Router abschaltet, der sorgt natürlich dafür, dass die Geräte, die man im Haushalt hat und die normalerweise per WLAN verbunden sind oder per LAN-Kabel mit dem Router, dass die auch nicht online gehen können. Man könnte jetzt sagen, wenn ich schlafe, alles egal. Aber gerade nachts gehen Smartphones, Tablets, Smart TVs, auch viele Küchengeräte oder überhaupt Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, gerne hin und versorgen sich mit Updates. Weil in der Nacht stört es nicht, wenn da was geladen wird und neu installiert wird. Deswegen ist es oft so programmiert, dass automatische Updates nachts gefahren werden. Auch euer Tischcomputer macht das vielleicht ganz gerne. Je nachdem, wie ihr den eingestellt habt. Der lädt sich also oder die Geräte laden sich nachts die Updates herunter. In aller Ruhe installieren Sie und starten neu. Merkt ihr vielleicht gar nicht, dass das so ist. Wenn ihr aber nachts den Router abschaltet, dann geht das nicht. Dann können die Geräte sich nicht mit Updates versorgen. Und wenn das so programmiert ist, dass sie nur nachts die Updates laden, bedeutet das, es kommen keine neuen Funktionen und mögliche Sicherheitslücken werden nicht gestopft. Das kann also ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko bedeuten. Darüber muss man sich im Klaren sein. Punkt 2. Wer nachts seinen Router abschaltet, der schaltet möglicherweise und sehr wahrscheinlich auch sein Festnetz ab. Nicht jeder hat Festnetz, ich weiß, aber wer Festnetz hat, der hat heute in der Regel ein Paket eingekauft. Telefon und Internet oder eigentlich ja heute eher umgekehrt, Internet und Telefon zusammen im Paket. Man kriegt den Router und da hängt das Internet dran, aber eben auch das Festnetztelefon oder die Festnetztelefone. Die laufen heute auch in aller Regel über das Internet. Und wenn der Router abgeschaltet ist, gibt es kein Festnetztelefon mehr. Man kann nicht angerufen werden von Freunden, Verwandten. In einem Notfall zum Beispiel. Man kann auch selbst nicht telefonieren mit dem Festnetz in einem Notfall, wenn der Router abgeschaltet ist. Man ist also gezwungen, dann mit dem Smartphone zu telefonieren, wenn das verfügbar ist. Greifbar. Für viele sagen, klar, logisch, was denn sonst? Mein Smartphone liegt sowieso neben dem Bett. Aber wichtig zu wissen, ne, dass das Festnetz, wenn man das hat, dann auch abgeschaltet und nicht erreichbar ist in der Nacht, wenn der Router abgeschaltet wird. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt und den wusste ich vorher auch nicht. Es ist so, wenn man einen Router einschaltet, dann stellt er eine Verbindung her zum Provider, man bekommt eine IP-Adresse zugewiesen und mit der arbeitet man dann. Früher war es so, dass die Router oder dass die Provider alle 24 Stunden so im Schnitt dann die Verbindung sowieso mal kurz gekappt haben und man hat eine neue IP-Adresse zugewiesen bekommen. Das machen die Provider heute aber in der Regel nicht mehr. Die lassen einem die IP-Adresse wochenlang. Nach ein paar Wochen machen sie vielleicht mal so eine Zwangstrennung kurz, ohne dass wir es merken. Aber normalerweise hat man so eine IP-Adresse also wochenlang. Und wenn man nachts den Router abschaltet für mehrere Stunden, dann fragt sich der Provider, was ist denn da los? Stimmt da was nicht? Viele Provider werten das als Störung. Als läge eine Störung vor mit der Datenleitung, mit der Verbindung. Und das kann Konsequenzen haben, nämlich die Konsequenz, dass wenn man den Router wieder einschaltet, nicht das volle Datentempo zur Verfügung gestellt wird, das eigentlich verfügbar wäre, weil der Provider davon ausgeht, irgendwas stimmt mit der Datenleitung nicht, gehe ich besser mal vom Gas und übertrage weniger Daten. Das haben die Kollegen von heise.de recherchiert, also ist da auch was dran. Das wird nicht bei jedem Provider so sein, aber bei vielen Providern ist es so. Also 3 gute Gründe, die dafür sprechen, nicht unbedingt den Router nachts abzuschalten. Es können keine Updates nachts gefahren werden, das Festnetztelefon ist deaktiviert und möglicherweise ist auch das normale Datentempo bei eingeschaltetem Router davon betroffen. Könnte also durchaus sein. 3 Nachteile. Um 10, 11, 12 Euro im Jahr zu sparen. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Das ist meine Empfehlung. Lasst das lieber sein. Lasst den Router eingeschaltet. Man kann auch in die Router reingehen, in die Konfiguration reingehen. Der Fritzbox zum Beispiel kann die LEDs dimmen oder abschalten sogar. Wenn der Router im Schrank steht, braucht man das sowieso nicht. Spart auch Strom. AVM hat mir mitgeteilt, dass die Router ohnehin so programmiert sind, dass sie super sparsam arbeiten, super effizient. Wenn bestimmte Kanäle oder Leitungen oder Steckverbindungen nicht benutzt werden, also USB, LAN oder WLAN, dann wird sowieso gedrosselt. Die CPU wird runtergefahren, wenn man den Router gerade nicht benutzt. Es wird also alles getan, um dafür zu sorgen, dass die Router so energiesparsam wie nur irgendwie möglich sind. Und ihr könnt teilweise sogar hingehen und da noch eins drauf setzen und die Konfiguration so ändern, dass noch mehr Strom gespart wird. Also das ist sinnvoll, das zu machen, um die Stromrechnung zu drücken, aber den Router abzuschalten stundenweise in der Nacht, das scheint mir nicht sinnvoll zu sein. Also schaut euch da lieber nach anderen Sparpotenzialen um, die es ganz ohne jeden Zweifel in jedem Haushalt gibt. So, das war der Hack der Woche quasi. Schreibt mir gerne Kommentare auf, wenn euch dazu Gedanken kommen oder wenn ihr Fragen habt oder Gedanken habt. Bin sehr gespannt auf eure Meinung und auch, wie euch der Podcast hier, die zweite Ausgabe, gefällt. So, diesen Podcast bekommt ihr überall, wo es gute Podcasts gibt. Bei Apple, bei Google, bei Amazon, bei Spotify, wirklich überall. Und bei Podigy könnt ihr auch Kommentare hinterlassen. Da würde ich mich natürlich ganz besonders freuen. Bleibt bitte neugierig und bis zum nächsten Mal.